Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Queer as Berlin, der schwule Hauptstadt-Podcast mit Michael Mayer.
Hallo und herzlich willkommen zur letzten Folge Queer as Berlin vor der Sommerpause. Russland und Queer sein, das geht nicht gut zusammen. Wir alle kennen die Bilder von Gay Pride-Paraden, die von Polizisten zusammengeknüppelt wurden. Russland gilt als deutlich homophober als so manch westliches Land. Und dennoch gibt es Menschen, die sich für mehr Toleranz in Russland und in der russischsprachigen Community in Deutschland einsetzen. Der Verein Quartierer setzt sich genau dafür ein. Er hat seinen Sitz im Stadtteil Marzahn in Berlin. Und ich freue mich, Julia und Kostja von Quartierer heute hier zu haben. Hallo, ihr beiden.
Ja, hi.
Hallo.
Dobry den, wie man sagt, ne?
Dobry den.
Erstmal die Frage, Quartierer, wie kommt ihr denn auf das Wort? Was heißt es, kommt es so ein Quartier oder warum heißt es eigentlich Quartierer, der Verein, euer Verein?
Naja, Quartierer heißt eigentlich Wohnung und in der Wohnung fühlt man sich auch ein bisschen heimisch und das ist ja auch so ein Anlaufort von Freunden und jeder kann irgendwie dazukommen, sich zu einem Tässchen Tee an den Tisch setzen und sich einfach nur wohlfühlen und sich mit Leuten austauschen.
Heißt Quartierer auf Russisch
Wohnung? Quartierer heißt auf Russisch Wohnung.
Ah, okay, wieder was gelernt. Okay, wusste ich gar nicht.
Aber wenn man es auch lateinische Buchstaben liest, dann ist es auch ein Wortspiel und zwar aus zwei Wörtern, queer und art. Und,
ja.
Und das sind zwei wichtige Wörter für uns, insbesondere weil genau am Anfang haben wir auch viele Projekte, die mit Kunst und Art zu tun hatten, gemacht.
Okay, da kommen wir jetzt zu, was ihr eigentlich macht und zwar auf eurer Website, da sind ja einige Punkte, die kann man jetzt, wird zu lange dauern, die alle zu zitieren, aber ihr setzt euch ein gegen Homophobie in der russischsprachigen Community in Deutschland, ihr wollt die Homo-, Bi- und Transsexuellen in Deutschland vernetzen, auch ein Begegnungszentrum in Berlin errichten. Sag mal, was war jetzt so der Ausgangspunkt oder gab es jetzt einen Moment, den Verein zu gründen, wo ihr gesagt habt, okay, das brauchen wir jetzt mal oder war das eher so eine Entwicklung?
Also ich muss sagen, ich bin nicht ganz von Anfang an dabei, aber ich kenne die Geschichte von Verein und zwar vor circa 12 Jahren haben sich mehrere russischsprachige Aktivisten und Aktivistinnen hier in Berlin beim CSD kennengelernt und haben zum ersten Mal gesehen, es gibt so viele russischsprechende LGBTIQ-Menschen, aber es gibt keinen Verein, der um Belange von diesen Menschen kümmert. Und so entstand die Idee, so einen Verein zu gründen. Und vor genau 10 Jahren, also 2011, am 1. April, gab es die erste Sitzung und der Verein wurde gegründet. Eigentlich mit dem Ziel, sich zu vernetzen, aber auch die Möglichkeiten zu schaffen, also anderen russisch sprechenden Menschen zu helfen, weil viele wussten einfach nicht, also wohin man gehen kann, wenn man zum Beispiel Probleme in der Familie hat und einfach nicht weiß, also wie man mit eigener Mutter oder Oma oder Opa auf Russisch über Homosexualität oder Trans-Themen sprechen kann.
Mm, ja, es ist ja bestimmt auch schwierig. Ich würde gerne noch mal einen Schritt zurückgehen und zwar so die russischsprachige Community in Berlin oder in Deutschland. Ist die eigentlich auch so ein Querschnitt, wie Russland auch allgemein ist oder ist die traditioneller oder wie würdet ihr die beschreiben? Gibt es da Unterschiede zu Russland? Also ich frage nur deswegen, weil manchmal sagt man ja so, dass so diese migrantischen Gemeinden manchmal so ein bisschen traditioneller noch leben als in den eigentlichen Ländern. Wie ist das im Falle der russischsprachigen Community?
Das weiß ich ehrlich gesagt nicht genau. Also von meiner persönlichen Erfahrung auszugehen, habe ich sowohl als auch kennengelernt. Ich habe Russen kennengelernt, die sich sehr gut in Deutschland integriert haben, die unsere demokratischen Werte auch gut teilen. Andersrum habe ich gesehen, dass die Leute, die schon sehr gebildet sind, immer noch tiefe Verwurzelung mit den russischen Traditionen haben oder mit kaukasischen oder armenischen oder wo die Leute auch herkommen. Also mit Thema Akzeptanz hatten sie schon mehr Probleme. Und wirtschaftlich gesehen habe ich gesehen, es kommt immer darauf an, wann die Leute hierher gekommen sind. Manche sind früh hierher gekommen, haben sich schon aufgebaut, leben in besseren wirtschaftlichen Verhältnissen. Und häufig ist es doch so, dass die finanzielle Lage ein bisschen schwierig ist.
Und kann ich euch beide mal fragen, wie euer Lebensweg so war? Seid ihr in Russland geboren oder in Deutschland geboren? Wie seid ihr nach Berlin gekommen?
Also ich bin in Moskau geboren. Ich habe eigentlich eine sehr vielfältige Familie, so mit deutsche, jüdische, polnische, ukrainische, russische Wurzeln.
Also ein bunter Mix sozusagen.
Genau, ja. Und bin vor genau 20 Jahren, also Ende Juni wird es genau 20 Jahren sein, also nach Berlin gekommen. So, also damals war ich 14 Jahre alt, bin hier dann ins Gymnasium gegangen, habe hier auch Uni absolviert. Ja, aber muss ja auch sagen, also ich bin hier als sogenannte jüdische Flüchtlingskontingent gekommen mit meiner Familie.
Verstehe. Und bei dir, Julia, wie war das bei dir?
Bei mir war das so, ich bin mit 12 Jahren hierher mit meiner Familie gekommen. Ich bin übrigens anscheinend Kostjas Nachbarin, weil ich bin in Chimki geboren. Das ist eine Kleinstadt direkt bei Moskau. Also so ähnlich wie Bernau bei Berlin, kann man sich das vorstellen.
Nur, dass Moskau ein bisschen größer ist, aber gut, ja.
Unwesentlich. Naja, jedenfalls, ich bin hier zur Schule gegangen, ich habe hier studiert, jetzt arbeite ich. Ich bin mit meiner Frau verheiratet, meine Mutter, mein Vater, die akzeptieren sie als Familienmitglied, bloß mit der russischen Verwandtschaft ist es schwierig, aber da habe ich ehrlich gesagt auch kaum Kontakt, die sind sehr religiös und naja, man muss ja nicht Konflikte mit Menschen anfangen, die 1000 Kilometer von einem weg wohnen.
Das stimmt. Und wie war das bei dir, Kostja, also so mit der Familie so, war das ein Problem oder?
Also was meine Familie hier in Deutschland angeht, also, es gab kein Problem. Meine Mutter hat mich sogar, als ich mich geoutet habe, meine Mutter hat mich gefragt, so, habe ich das früher nicht gewusst? Also ich habe gesagt, okay, also, für meine Mutter war es kein Problem. Also ich habe auch einen Freund, mit dem ich schon 10 Jahre lang zusammen bin. Und für meine Mutter ist er wie zweiter Sohn, also ist kein Problem. Mit Verwandtschaft in Russland, also naja, also ich habe auch die Verwandtschaft in der Ukraine. Wir haben darüber einfach nicht gesprochen. Also ich habe Kontakt mit denen und aber meine Politik war immer so, wenn die mich fragen werden, also werde ich direkt antworten. Aber anscheinend wissen sie schon alles, weil also ich lebe schon ganz offen, in meinen sozialen Netzwerken steht alles über mich, und aber die wollen darüber nicht sprechen und von mir aus. Also.
Ja, okay, dann wissen sie ja wahrscheinlich wirklich dann über die Netzwerke dann schon.
Ja, obwohl, also meine jüngere Cousine, so, die weiß alles und sie unterstützt mich und kennt auch meinen Freund, ja, also für sie ist kein Problem, aber für ein bisschen ältere Verwandte, also anscheinend gibt es da Probleme, aber naja.
Ja, ich würde gerne einen Moment mal jetzt noch in Russland bleiben. Und zwar, was ja immer so für Leute, die sich in Russland nicht so gut auskennen, immer so ein Faszinosum, also im negativen Sinne ja, ist, dass man ja hier immer so das Bild kriegt, dass Russland unglaublich homophob ist. So, ne? Also, dass das ja auch von der Politik von oben ja auch regelrecht gefördert wird. Also, es gibt ja auch ein Gesetz gegen so Propaganda, in Anführungszeichen. Da gab es ja jetzt dieser Tage auch in Ungarn so ein ähnliches Gesetz, was man da verabschiedet hat. Das ist ja so für, ich sag mal, westliche Beobachter so ein bisschen frustrierend, ne, wo man so das Gefühl hat, so okay, da bewegt sich so wenig. Ich würde gerne erstmal euch fragen, woran liegt denn das eigentlich? Also gibt's da, kann man das irgendwie begründen? Warum gibt es so diese starke Homophobie, die ja scheinbar auch nicht weniger wird? Also sage ich jetzt mal so, wie ist so euer Eindruck oder eure Erklärung dafür?
Also ich kann nur meine persönliche Erklärung dazu liefern, weil ich habe dazu natürlich keine wissenschaftliche Recherche betrieben. Aber zum einen sehe ich das einfach daran, dass ein Grund einfach die Stabilisierung der Machtposition von Putin ist, weil letztendlich hat er sich mit der orthodoxen Kirche zusammengeschlossen, die ja so für die sogenannten traditionellen Werte steht. Und das beißt gerade mit der europäischen Toleranz. Außerdem wird aus Europa die ganze Zeit so eine Art Feindbild gemacht. Und dazu gehört Toleranz von Europa oder die Homosexuellen, die hier öffentlich leben, auch dazu.
Also westliche Dekadenz meinst du jetzt so? Was so?
Ja, genau. In Europa geht alles den Bach runter. Europa wird G-Europa genannt.
Okay.
Genau. Und naja, letztendlich ist es ein sehr bequemes Mechanismus, zu sagen, dass da sind die Feinde, die sind nicht auf unserer Seite und wir sind die Besten, wir beschützen die traditionellen Werte und wer weiß, vielleicht bringt man so die Menschen in schwierige wirtschaftliche Lage, sich irgendwo sicher und besser als die anderen zu fühlen. Dann kümmern also, die Leute sich nicht um die Probleme im Land oder mit der Regierung.
Ja, ja, das ist ja so ein bequemer Weg, um da auch jemanden, so einen Schuldigen zu finden. Kostja, wie siehst du das? Siehst du das ähnlich? Oder?
Ja, ich sehe das ähnlich. Ich sehe aber die Gründe auch ein bisschen tiefer, so, weil, wie gesagt, die wirtschaftliche Lage in Russland ist jetzt gerade nicht die beste und die Menschen haben also ganz, ganz viele soziale Probleme und aber auch wirtschaftliche Probleme. Und man versucht da auch die Menschen davon abzulenken. So, und wie macht man am besten? Also, ja, man sucht Schuldige oder einfach ein Feindbild und das ist Europa oder auch so LGBTIQ-Community, aber auch also, alle möglichen Minderheiten. Weil Minderheiten, also es ist leicht, gegen Minderheiten vorzugehen. Das ist nur eine Minderheit, also, und es gibt Mehrheit, die immer Recht hat. Aber andererseits, also, die Menschen akzeptieren da sozusagen so, diese Politik und unterstützen, aber haben oft keine eigene Meinung dazu. Zum Beispiel, also es gab mehrmals die Umfragen also zu diesem Gesetz gegen sogenannte homosexuelle Propaganda. Also 89% unterstützen den Gesetz, aber 92% der Befragten also wissen nicht, also, wie diese Propaganda überhaupt aussehen soll. Also,
okay, und
die sind für Verbot, aber wissen nicht, was für verboten wird.
Also wogegen es sich überhaupt richtet.
Ja.
So, ne? Verstehe.
Das wird auch ausgelegt, wie man möchte.
Ja, ja klar, das ist ja glaube ich auch Sinn der Sache des Gesetzes, also dass man das quasi gegen alles anwenden kann, was einem nicht passt. So, ne?
Ja, und im Zweifelsfall wird immer gegen den Angeklagten entschieden,
klar. Muss man dazu sagen. Interessanterweise nein, weil also gerade die Gerichte, also die haben gesagt, nee, es ist für uns ist, kein richtiges Gesetz, also mehrere Klagen wurden einfach abgewiesen und gesagt, nee, also da gibt es einfach nicht so, wogegen angeklagt werden kann. Und deshalb, also die Polizei geht vor, ja, es wird einfach irgendwas verboten. Es kommt einfach nicht mehr zu Gericht, weil Demo oder Aktion oder noch etwas nicht stattfinden kann. Aber die Polizei verhängt aber andererseits keine Strafen oder noch etwas, wogegen man klagen kann.
Mhm.
Und das ist wirklich eine interessante Situation. Also es, seit 2013, ich glaube, wurden nur 5 oder 6 Leute angeklagt und bis zur Bestrafung ist dann gekommen. Und das kam dann ins Europäische Gerichtshof und ich glaube, zumindest ein Prozess gab es schon und da wurde dieses Gesetz dann für nichtig erklärt und der Europäische Gerichtshof hat Russland sozusagen beauftragt, also dieses Gesetz zu ändern.
Mm, aber gut, es besteht ja immer noch, trotz alledem.
Ja.
Ne, so. Ich würde euch gerne fragen, nun ist es ja in den meisten Ländern und in Russland ja sicherlich nicht anders, dass die Offenheit, Toleranz in den Städten, also Moskau, St. Petersburg und so weiter, größer ist. So, wie ist denn euer Eindruck, also trotz dieses Gesetzes, das wir gerade eben besprochen haben, bewegt sich da was in Richtung positiv oder sagt ihr, nee, das stagniert jetzt? Also ich meine, es gibt ja jetzt auch gerade so eine Repressionswelle, wobei das hat ja jetzt nichts mit Homophobie direkt zu tun, aber so eine allgemeine allgemeine Repressionswelle nenne ich es mal. Wie ist denn so euer Eindruck? Also verbessert sich da irgendwas oder ist es einfach so, wie es schon seit Jahren ist?
Meine persönliche Meinung ist, dass sich das eher verschlechtert. Und ich persönlich finde, dass dieser Homopropagandagesetz dabei eine bedeutende Rolle spielt. Vor allem die Ironie der Sache ist, das Ding soll eigentlich Jugendliche beschützen. Und es tut eigentlich genau das Gegenteil. Sprich, was heißt denn dieses Gesetz? So wie ich verstanden habe, ist jede positive Darstellung von Homo- und Queer-Menschen eigentlich verboten, sofern irgendein Jugendlicher das sich ansehen konnte. Und jetzt überlegen wir uns eigentlich, welche Konsequenzen das hat. Erstens haben die Jugendlichen keine positiven Rollenbilder. Sie denken die ganze Zeit, okay, ich bin homosexuell, irgendwas stimmt mit mir nicht oder trans oder was auch immer. Und genauso ist es für die Eltern. Sie denken, oh nein, mein Kind gehört zur LGBTQI-Community. Was ist das? Was mache ich? Es geht nur noch abwärts. Das heißt eigentlich, haben sie Jugendlichen mehr Probleme mit Selbstakzeptanz und sie finden nur noch weniger Unterstützung im Familienkreis. Also durch dieses Gesetz, da kann eigentlich nur noch ein negatives Bild transferiert werden und kein positives. Und das ist einfach eine komplette Verzerrung. Also da sehe ich keine Tendenz zu Positivität. Ich habe den Eindruck, früher war das eigentlich offener. Momentan werden sogar aus dem öffentlichen Fernsehen irgendwelche Folgen mit Homosexuellen rausgenommen, weil sie dort positiv dastanden.
Verstehe. Also man hat überhaupt keine, wie du gesagt hast, man hat gar keine Rollenbilder, wie das ja auch in Deutschland vor, weiß ich, 50 Jahren oder noch länger war. Ne? So. Kostja, wie siehst du das?
Also ähnlich, aber mit einem wesentlichen Unterschied. Weil ja, also politisch verschlechtert sich das schon sehr. Und das, was gerade in Russland geschieht, ist das wirklich sehr dramatisch, weil jetzt wird nicht nur gegen Opposition vorgegangen, sondern wirklich gegen Jugendliche und junge erwachsene Menschen. Weil
gegen fast alle, die da nicht reinpassen,
ja,
irgendwie
ins, ne? Aber andererseits, also, und da habe ich wirklich sehr, sehr große Hoffnung, gerade diese Jugendliche und junge Erwachsene, die haben viel positivere Bilder über LGBTQ-Menschen als die ältere Menschen. Und wenn man jetzt in soziale Netzwerke guckt, so Facebook oder nehmen wir einfach TikTok. Also ein Großteil von TikToks-Videos also, sind
sehr offen.
Sehr offen und auch sehr positiv. Und das ist eher Trend, was eigentlich aus Westen kommt. Aber eigentlich in Russland gibt es sehr, sehr viele auch sagen wir heterosexuelle Blogger, die sehe ich so homofreundlich oder sogar sich selbst als queerer Mensch darstellen.
Also Straight Allies nennt man das ja im Englischen, ne? So ein bisschen.
Ja, könnte man so sagen.
Ein bisschen, ja.
Und es wird auch viel offen darüber gesprochen, also unter Jugendliche und junge Erwachsene. Und zum Beispiel so vor einem Jahr gab es einen Vorfall, so ein TikToker hat sehr homophob sich geäußert. Und es gab sehr große Welle in Russland innerhalb von dieser TikTok-Community gegen diese Blogger. Und der musste sich dann auch mehrmals entschuldigen und hat viele Follower verloren, so, weil er homophob ist. Also, und Homophobie ist kein Trend unter Jugendlichen. Und das freut. Aber andererseits, wie gesagt, so Putin und seine Freunde gehen gerade gegen diesen Teil der Gesellschaft voran und das macht mir wirklich Angst.
Ja, klar, weil das ist ja oft so, dass dann so die Jungen auch nochmal so schneller auf die Straße gehen und so und dass die dann halt sehr schnell als Gefahr begriffen werden. Das kennt man ja auch aus anderen Ländern. Ich würde jetzt gerne aber mal euch zu eurem Verein mal zurückkommen. Auf eurer Website steht ja auch, dass ihr da so in Kontakt seid mit so LGBT-Organisationen in den Nachfolgestaaten der ehemaligen UdSSR und dann auch so einen Erfahrungsaustausch ermöglichen wollt. Könnt ihr mal sagen, wie sind denn eure Kontakte nach Russland oder in die anderen Nachfolgestaaten? Also wie arbeitet ihr da zusammen mit den Leuten?
Also wir haben fast in jedem Land der ehemaligen UdSSR mindestens einen Verein, mit dem wir guten Kontakt pflegen. Wir haben das eigentlich von Anfang an gemacht. Also einige unserer Mitglieder sind oder waren Mitglieder in Vereinen in der ehemaligen UdSSR, also insbesondere in Russland oder Ukraine oder auch Moldau. Einige haben wir auch selbst kennengelernt. Also, einige unserer Mitglieder fahren oft in ihre Heimatländer oder einfach in die Länder der ehemaligen UdSSR. Dazu noch seit 2016 machen wir fast jedes Jahr ein oder mehrere Projekte in den Ländern der östlichen Partnerschaft. Also diese Projekte werden auch von Auswärtigem Amt gefördert. Also wir haben einmal die Eltern von LGBT-Menschen nach Deutschland eingeladen, also aus Russland, Ukraine, Moldau, Belarus.
Also zum Erfahrungsaustausch sozusagen.
Ja, dann haben wir auch queere Jugendliche, die gern Aktivistinnen werden wollten, also nach Deutschland eingeladen für ein Camp. Wir haben auch YouTube-Blogger aus Russland eingeladen und letztes Jahr haben wir auch ein sehr großes und sehr interessantes Projekt mit studentischen Organisationen aus Uralgebiet gemacht und in diesem Jahr gibt es auch also zwei weitere Projekte mit diesen Ländern.
Mhm. Und sag mal, man stellt sich jetzt so vor, aber vielleicht ist das jetzt auch ein Vorurteil, aber dass die Organisationen ja auch sehr im Verborgenen, also so in den Nischen agieren, einfach aufgrund dieses Gesetzes, was wir vorhin besprochen haben. Ne? Also die können ja jetzt auch wenig wahrscheinlich so nach außen hin machen, oder? Wie ist das?
Also es gibt jetzt viel weniger Straßenaktivitäten, das stimmt, weil es ist, in Russland insgesamt also, gefährlicher geworden ist. Also nicht nur für LGBT-Aktivistinnen und Aktivisten, sondern für alle. Aber ich kann nicht sagen, dass die Organisationen in Verborgenheit also, arbeiten. Also es gibt also mehrere Gesetze, die gegen NGOs gerichtet sind, auch also zum Beispiel Gesetze zu ausländischen Agenten und ein paar andere Gesetze. Aber trotzdem, also, es gibt immer noch so ganz, ganz viele Vereine. Also fast in jedem Großstaat gibt es einen Verein, also im Verein in russischer Sinne, aber nicht in Deutschland. Also, in Deutschland würden wir das als Initiative nennen, weil die können sich nicht registrieren. Also die sind also vom Staat nicht registriert, aber machen trotzdem ihre Arbeit. Und egal, welche Gesetze es gibt, also die Aktivisten und Aktivisten in Russland, aber auch in verschiedenen anderen Ländern, also finden Auswege und finden die Möglichkeiten, sich also mit und für die Community zu arbeiten.
Mhm. Und wenn ich jetzt zu euch komme, erzählt mal, was erwartet Mann, Frau denn da so? Also was macht denn ihr so? Welche verschiedenen Aktivitäten macht ihr denn in eurem Verein?
Naja, in erster Linie gibt es, sage ich mal, ein paar Projektgruppen, die ihre Aktivitäten machen. Momentan bereiten wir zum Beispiel den kleinen Marzahn-Preit vor.
Und es ist nicht klein, es ist ein großer Marzahn-Preit.
Okay, einen viel größeren Marzahn-Preit als im letzten Jahr. Jedenfalls.
Da kommen wir nachher noch zu, noch ein bisschen ausführlicher.
Genau, natürlich. Aber jedenfalls finden darüber ziemlich viele Initiativen statt. Dann gibt es immer wieder Leute, die mit eigenen interessanten Projekten kommen, zum Beispiel Videos zu bestimmten Themen drehen. Es gibt Workshops, die von unseren Mitgliedern organisiert werden, zum Beispiel wie schreibt man richtig geschlechtseinbindend auf Russisch. Das ist auch ein spannendes Thema, welches ich mir leider nicht angehört habe, weil ich beschäftigt war.
Aber, obwohl es bestimmt spannend ist, ich kann leider kein Russisch, aber das ist ja auch eine Frage, die ja in den unterschiedlichen Sprachen ja auch sehr unterschiedlich gehandhabt wird.
Ich muss sagen, dadurch, dass ich in Deutschland aufgewachsen bin, habe ich manchmal Probleme mit dem Russischen. Das heißt, ich habe immer das Gefühl, ich muss mich erst mit dem Russischen beschäftigen, damit ich dann auf die nächste Ebene springen kann, um mich mit diesen geschlechtsintegrativen Schreibweise auseinanderzusetzen. Ja, und was noch? Wir haben an einem Freitag im Monat immer ein Zusammentreffen, wo die Leute zusammenkommen, sich austauschen. Es gibt immer quasi einen kleinen offiziellen Teil, wo Quartiere über ihre Projekte berichtet. Und da kann man sich so entscheiden, okay, wo möchte ich vielleicht mitmachen? Oder man hört sich das an und quatscht einfach mit Leuten und hat einen schönen Abend.
Okay. Willst du noch was dazu sagen, Kostja? Oder?
Ja, also Jule hat schon vieles erzählt. Also vielleicht, was noch wichtig wäre, wir haben mit unserer Partnerorganisation Akademie Waldschlösschen ein großes Aufklärungsprojekt, der heißt also Raznobrazie heißt Vielfalt. Und das ist unser, also es ist wirklich ein großes Projekt, was über mehrere Jahre läuft. Das ist ein Projekt für die russischsprachige Community, wo also im Rahmen dieses Projekts finden verschiedene Workshops statt, also für Menschen, die mehr über LGBTQ-Themen sprechen wollen und erfahren wollen. Und sich auch sozusagen weiterbilden wollen
ja. In diesem Bereich. Und sag mal, ist eigentlich die russischsprachige Community in Deutschland, ist die eigentlich ganz gut vernetzt so? Oder also die Leute, die ja vielleicht auch mit denen zusammenarbeitet, auch über Berlin jetzt hinaus so? Oder aber Berlin ist wahrscheinlich schon die Hauptstadt, ne, der russischen Community. Denkt man so, ne? Oder?
Also nicht ganz. Also Erstens, wir sprechen so nicht von Russischer, sondern von Russischsprache-Community.
Pardon, ja, Entschuldigung.
Ja, ja, genau. Weil die Russischsprache-Community ist viel, viel größer. Ist
sehr viel größer, klar, logisch.
Ja, ja. Also man geht so von 3 bis 4,5 Millionen Menschen in Deutschland.
Okay.
Mhm. In Berlin leben so zwischen 200.000 und 300.000. Aber Großteil der russischsprachigen Community lebt eher in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalien.
Echt, ja? Das wusste ich gar nicht. Okay.
Ja, also, aber das hat eher was mit der Geschichte von Russlanddeutschen zu tun, also weil ganz, ganz viele Russlanddeutsche also Anfang der 90er Jahre gerade dahin geschickt wurden sozusagen.
Verstehe.
Und es gibt ganz, ganz viele Vereine in Deutschland. Also ich habe jetzt also vor 2 Tagen gerade für Berlin nochmal recherchiert, wie viele es gibt, um die alle zum Marzahnpreis einzuladen. Also ich habe jetzt 21 Berliner Vereine gefunden, die aktiv sind. Und viele sind auch offen für unser Themen. Einige sagen, nee, so, da ist es nicht unser Thema.
Okay.
Vielleicht kommen sie in 20, 30 Jahren nochmal zu uns. Aber
ihr seid aktiv, auf jeden Fall die zu vernetzen.
So, ja, ne? Also, ja, und wie gesagt, also in Deutschland also gibt es viel, viel mehr Vereine. Also wir als Quartier sind auch ein Teil eines großen, wie heißt das, also einen großen Bund. Also das heißt also Verein der russischsprachigen Eltern in Deutschland, Bundesverein. Also. Und da sind so über 40 Organisationen, die als Mitglieder da tätig sind und wie gesagt, wie jetzt auch. Aber es gibt also noch viel, viel, viel mehr Vereine, die auch also, außerhalb von Berlin, also auch mit uns arbeiten.
Mhm. Ihr habt ja auf der Website auch noch das Projekt stehen, also ein Begegnungszentrum in Berlin zu errichten und bundesweit lokale Initiativen zu unterstützen. Was meinten ihr mit Begegnungszentrum? Also für die russischsprachige Community oder darüber hinaus? Also was ist der Plan, das Projekt?
Also für beides. Also wir haben jetzt gerade, also wie gesagt, angefangen in Marzahn zu arbeiten. Also Marzahn ist der russischsprachigste Bezirk in Berlin, also mit ca. 30-35% der Bevölkerung, die Russisch sprechen. Und wir haben jetzt da endlich unser eigenes Büro eröffnet, also vor einem Monat. Also, nee, also eröffnet ein bisschen falsch. Also gekriegt und stehen kurz vor der Eröffnung, offizielle Eröffnung.
Wir sind schon mal eingezogen.
Ja. Okay.
Und aber unser größtes Ziel ist es also wirklich, nicht nur ein Büro, sondern wirklich ein Zentrum daraus zu machen, wo die russisch sprechenden Menschen kommen können, russisch sprechende LGBTQ-Menschen kommen können.
Also da in Marzahn meinst
ja,
du jetzt?
Ja, okay. Also erstens in Marzahn, also probieren wir aus. Also eigentlich soll es als Modellprojekt für weitere Berliner Bezirke oder auch, also nicht nur Berliner, sondern auch deutschlandweit soll es gehen. Und wir arbeiten jetzt gerade mit Marzahner Bezirksverwaltung an einem Plan gegen Homo- und Transphobie, also jetzt heißt es nicht so, sondern gegen LGBTIQ-Feindlichkeiten. Und ein Teil von diesem Plan ist, Regenbogenzentrum in Marzahn zu errichten. Und da haben wir also wirklich sehr große Hoffnung.
Ah ja, okay. Also ich muss noch gerade dran denken, weil was ja leider nicht zustande gekommen ist, es gab ja auch den Plan, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, in der Kochstraße in Kreuzberg dieses queere Haus zu errichten, was aber irgendwie sich dann zerschlagen hat aufgrund von unterschiedlichen Interessen. Also sollten ja ganz viele verschiedene Vereine und Projekte einziehen. Das hat ja leider nicht geklappt. Aber das ist wahrscheinlich ein bisschen kleineres Projekt, wo man hoffen kann, dass das funktioniert. Ne? Also ich drücke euch auf jeden Fall die Daumen. Klingt spannend. Jetzt kommen wir nochmal zum Marzahn Pride. Genau, also im letzten Jahr hat der ja zum ersten Mal stattgefunden. Wie viele Leute waren da?
Julia, wie viel waren da? Um die 500?
Haben 500, wir ich hab auch gelesen. Ein bisschen mehr, also 550.
Okay. 550. Also ich habe auch 500 gelesen, aber war ja spannend insofern, weil man ja irgendwie bei Marzahn gar nicht immer dran denken würde, dass es da so einen eigenen Pride gibt oder so. Aber es gibt ja jetzt im Juni auch mehrere Stern-Demos, die durch verschiedene Stadtteile ziehen. Das ist nochmal was anderes. Aber euer, also der Marzahn-Pride, der findet ja statt am 17. Juli, ne, dieses Korrekt. Jahres. vielleicht kannst du nochmal erzählen, was findet da statt oder wie plant ihr da?
Also was planen wir denn alles? Momentan planen wir ehrlich gesagt die Vorbereitung zu Marzahn Pride. Und zwar wollen wir so eine kleine Online-Aktion starten und wir hoffen, dass ganz, ganz viele Menschen mitmachen werden. Und zwar unsere Idee, warum wir auf die Straße gehen, war eigentlich, dass uns immer etwas verbindet. Und dann haben wir überlegt, es sind ja nicht nur Russen in Marzahn, sondern auch ganz viele Deutsche. Was verbindet uns, Migranten, mit den Deutschen, die da sind? Und ironischerweise war das ein bisschen das Coronavirus. Weil das Problem ist, dass wegen Coronavirus sehr viele Menschen sich einsam gefühlt haben und mussten auf etwas verzichten, konnten ihre Liebsten nicht sehen. Und genau diese Situation tritt eigentlich auf Migranten zu und auch auf queere Menschen zu. Weil viele von uns entscheiden sich für Migration aufgrund der Tatsache, dass wir nicht so sein können, wie wir sind in den Ursprungsländern. Und letztendlich führt es dazu, dass wir unsere Liebsten vermissen, unsere Familien oder Orte, wo wir aufgewachsen sind. Oder wir müssen einfach mal in unsere Sprache zu quatschen, ohne uns dabei irgendwie anzustrengen.
Klar, ja. Yeah.
Genau, und dabei fühlt man sich schon auch ein bisschen einsam. Genauso wie ein Jugendlicher mitten in Moskau, der dort geboren ist, sich einsam fühlt, weil er nirgendwo sich aufgenommen fühlt. Und deshalb wollen wir quasi eine Art Brücke schlagen. Wir wollen Sachen finden, die wir gemeinsam haben, obwohl wir so unterschiedlich sind. Und auf Russisch heißt deshalb unser Slogan, wir alle lieben oder wir alle mögen. Мы все любим auf Russisch. Und dann muss jeder einfach hinzufügen, was er liebt, was er mag, was auch immer. Ich mag Katzen, ich mag Blinis mit Kaviar zum Frühstück. Keine Ahnung, was gibt's noch?
Also, dass man das Verbindende betont, was du gerade eben gesagt hast. Halt, ne?
Ja, ja. Ja, genau. Keine Ahnung, was magst du denn so? Ja.
Da fällt mir viel ein.
Ja, siehst du, dann sag doch mal ein paar Worte.
Jetzt überforderst du mich gerade irgendwie so. Musik, Film, Kino, Theater.
Ja, alles wir alle genau. Mögen Musik, wir alle mögen Kino, wir alle mögen Theater. Also irgendein Wir wird es geben, auch wenn das Wir vielleicht nicht alle betrifft. Aber es wird immer eine Gruppe von Gleichgesinnten geben, die hinter diesem Wir steht. Und deshalb die kleine Aktion. Wir wollen Leute dazu aufrufen, ihre Situation, das, was sie lieben, das, was sie mögen, einfach mit uns zu teilen, damit wir das, was uns am meisten auffällt, auch mitnehmen können auf die Pride. Das heißt, die spannendsten, die Sachen, die uns am meisten zum Schmunzeln, zum Lachen, zum Weinen bringen, die printen wir auf die Plakate und diese Plakate kommen in der Kolonne mit. Und dann können die anderen Leute das sehen und werden dabei vielleicht auch lachen, weinen, schmunzeln, was auch immer.
Ah ja,
und ich finde, dann haben
schöne
wir eine
Idee.
Gute Verbindung zum Marzahn hergestellt.
Und die, dieser Marsch, diese Demo wird dann aber nur innerhalb Marzahns dann sein, sozusagen, ne? Oder?
Sozusagen, also ich weiß nicht, ob wir schon die genaue Route haben, Kostja?
Ja, also
die kann man ja auf der Website dann auch nochmal nachschlagen.
Ja, also ich hoffe, die wird also bald offiziell sein. Also ich kann es, also offiziell heißt also auch von der Polizei genehmigt, aber die Polizei hat mir erlaubt, schon darüber zu sprechen. Also und zwar okay. Es soll entlang der Allee der Kosmonauten gehen und Richtung Viktor-Klemperer-Platz wie im letzten Jahr. Und also, aber wie gesagt, es wird doppelt so lang, also wie letztes Jahr. Und um 12 ist Anfang am Herrn-Weigel-Platz, in der Nähe von Esmannhof Springfuhl. Und dann gehen wir Richtung Viktor-Klemperer-Platz.
Ja, schön. Ich finde ja ganz originell, die Angst war ja diesem Jahr, dass gar kein CSD stattfindet. Und jetzt ist man plötzlich in der Situation, dass es ja gleich eine ganze Reihe von Veranstaltungen gibt. Also, weil jetzt im Juni gibt es ja diese drei Sternenmärsche und dann gibt es, glaube ich, auch nochmal, jetzt bin ich ganz der offizielle CSD ist ja am 24. Den gibt es ja auch nochmal. Also euer ist ja eine Woche vorher, am 17. Und ich finde das ganz witzig, dass obwohl man Angst hat, dass in diesem Jahr gar nicht stattfindet, dass gleich eine ganze Reihe von kleineren CSDs stattfinden dieses Jahr, was ja irgendwo auch was hat so, ne? Aber naja, der große wird dann irgendwie im nächsten Jahr erst wieder stattfinden, so ist es. aus Hygienemaßnahmen oder Vorsichtsmaßnahmen. Aber ich drücke euch die Daumen auf jeden Fall für den 17. Juli.
Darf ich noch ein bisschen Werbung machen?
Bitte.
Also diese ganze Vorarbeit oder Campaign, wo wir die ganzen Plakate sammeln, das läuft unter dem Hashtag Marzahn liebt. Also am 17. Juni starten wir das Ganze, da geht es los, da können alle Leute mitmachen, egal auf welche Sprache. Also wir freuen uns auf jeden Fall auf Input.
Okay, und euch erreicht man sowieso auf allen Kanälen, wahrscheinlich auf
Facebook. Genau, aber das Ding läuft über Instagram
hauptsächlich. Okay, verstehe. Mhm,
über Stories.
Okay.
Da können Leute so Selfies von sich posten mit irgendeiner coolen Geste oder mit Leuten, die sie lieben oder was auch immer. Und dann einfach schreiben, was sie uns mitteilen wollen.
Perfekt, okay. Vielleicht kann man nochmal darauf hinweisen, eure Website quartierer.de, also Quartierer mit EE auch geschrieben, ist ganz wichtig, ne? Also so habt ihr ja vorhin auch erzählt, da kann man ja sicherlich auch die aktuellen Infos zur Demo dann nochmal nachlesen.
Also nicht ganz, also wenn man wirklich aktuelle Infos zu Pride haben will, also ich hoffe ab 21. Juni geht unsere Marzahn-Pride-Seite online. Und zwar so wird geschrieben marzahn-pride.de.
Ah, okay, ist nochmal eine extra Seite, verstehe.
Ja, extra Seite,
okay.
Also da gibt's dann, wird es dann die aktuellsten Informationen zu Pride geben.
Verstehe.
Weil also auf unserer allgemeinen Seite, da gibt es Informationen zu Quartiere, ein bisschen Informationen zu Marzahn-Pride, aber wenn man über Marzahn-Pride erfahren will, also entweder in unsere sozialen Netzwerke, Instagram, Facebook, hoffentlich auch ein paar andere soziale Netzwerke. Das werden wir dann auch später sehen und dann auf unserer marzahn-pride.de Internetseite.
Perfekt, dann wünsche ich euch alles Gute für den Pride dann am 17. Juli, man kommt schon durcheinander, genau. Ja, Julia und Kostja von Quartierer, danke, dass ihr da wart und danke euch fürs Zuhören. Die nächste Folge von Queer as Berlin kommt voraussichtlich am 10. September nach der Sommerpause. Vielleicht schrauben wir hier noch so ein bisschen am Podcast. Erstmal danke und einen schönen Sommer euch. Und wie gesagt, am 17. Juli gibt es Marzahn Pride und alle Infos im Netz. Danke, bis dann, macht's gut. Tschüss.
Tschüss, happy Pride.
Queer as Berlin, der schwule Hauptstadt-Podcast mit Michael Mayer.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit Juvederm.com.